Danke. Ich habe es mal überschrieben mit vom Leben und Herrschen. Die hinten wollen ja immer einen Titel haben und normalerweise habe ich keinen, aber dieses Mal, sie hören gar nicht zu, egal. Ich habe es überschrieben mit vom Leben und Herrschen. Ja, Sie haben es gehört, gut. Und die Frage ist natürlich, was machen wir eigentlich mit unseren, also wir beantworten heute nichts weniger als den Sinn des Lebens, das ist schon mal gut, oder? Die Frage ist ja, was mache ich mit den 70 bis 100 Jahren, die mir zur Verfügung stehen? Also unsere Generation soll irgendwie die sein, die flächenmäßig über 100 wird, außer man fährt zu schnell Auto und dann kann es auch schon früher vorbei sein, Raoul. Nein, ist alles gut. Ich habe dich da nur gerade gesehen und wollte dich begrüßen. Unsere Lebenserwartung ist ja so, also hier, jetzt fangen wir nochmal an. So. Wir leben ja so zwischen 70 und 100 Jahren. Irgendwie muss ich diese Zeit ja voll kriegen. Und die fühlt sich ja relativ schnell von selber. Zuerst mal groß werden, Windel machen, dann Schule gehen, irgendwie einen Beruf finden, Familie wahrscheinlich und alles drum und dran. Die Zeit fühlt sich ja von selber relativ schnell. Aber trotzdem muss man sich auch Gedanken machen, ja, wie will ich diese Zeit überhaupt sinnvoll füllen? Und zwar sinnvoll, nicht einfach nur, ich habe halt ein schönes Häusle hingestellt, obwohl es natürlich auch in Süddeutschland sehr sinnvoll erscheint, sondern es geht eher darum, wie kann ich mein Leben so leben und meine Energie so einsetzen, dass es mir Wert und Sinn gibt. Das meine ich mit sinnvoll. Und da gibt es ja so eine Sache, so eine Rolle, die uns Gott eigentlich von Anfang an der ganzen Menschheit zugedacht hat. Gott hat am Anfang gesagt, okay, das ist euer Sinn im Leben, dafür lebt ihr hier, nicht euer Sein, also wer jetzt irgendwie kurz philosophisch werden will, hier geht es nicht um das Sein als Kinder Gottes oder so, das können wir anders mal machen, sondern es geht um, was soll ich tun, was ist der Sinn meines Lebens, wo soll ich hin, wo soll ich meine Energie reinpacken. Und die Rolle, die Gott uns zugedacht hat, ist, dass wir Könige sein sollen und herrschen sollen. Wir lesen in Genesis 9, also 1. Mose 9, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unterm Himmel und so weiter. Kann man sagen, okay, das kann der Gott so sagen, wenn er das will, aber ich weiß nicht, ob ich dem so immer gerecht werde. Ist ja alles schön und gut. Und das mit dem fruchtbaren mehret euch haben wir vielleicht auch hingekriegt oder auch nicht, haben viele Kinder gekriegt oder haben geistliche Kinder, das ist ja egal, so, aber das haben wir doch irgendwie hingekriegt mit diesem mehret euch und fruchtbar sein, aber das mit dem Herrschen, ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich in meinen Alltag schaue, wenn ich in meine Familie schaue, wenn ich meine Finanzen anschaue, wenn ich, egal was ich anschaue, so, da habe ich eher das Gefühl, ich werde beherrscht. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe da oft das Gefühl, ich herrsche gar nicht. So was Gott da sagt, er herrscht über das alles. Ich herrsche manchmal nicht mehr über mich selber. Ich schaffe es nicht, mich selber zu beherrschen. Und ich habe eher das Gefühl, ich werde beherrscht. Und das setzt mich unter Stress. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde von irgendetwas beherrscht, dann setzt mich das unter Stress. Da bin ich nicht zufrieden damit, da fühle ich mich unwohl. Aber das ist ja auch richtig so, weil genau daran merken wir ja, dass wir uns unwohl fühlen, wenn wir beherrscht werden, dass unsere Bestimmung eigentlich nicht ist, beherrscht zu sein. Unsere Bestimmung ist es nicht als Menschen, dass wir beherrscht werden. Sonst würden wir uns da nicht so unwohl drin fühlen. Sondern unsere Bestimmung als Mensch ist es, zu herrschen, Könige zu sein. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann schafft Gott ja die Erde in 7 Tagen, so wie wir es im 1. Mose lesen, und er macht den Menschen und setzt ihn da in den Garten rein. Das ist für uns ein schönes Bild und wir haben das angenommen, die liberale Theologie macht da eine schöne Geschichte draus, die Evangelikalen und die Konservativen würden sagen, nee, Gott hat es wirklich so geschaffen. Ich halte mich aus der Debatte raus, weil mein Schwager Bio-DNA-Spezialist, Professor bla 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 ist. Und wenn der anfängt, über Schöpfung zu reden, kann ich sowieso abschalten. Also wenn ihr Argumente für Schöpfung wollt, dann müsst ihr euch an den wenden, der wohnt in Australien. Ich kann euch die Adresse geben, könnt ihr mal Urlaub machen. Für mich reicht einfach, dass ich weiß, Gott hat die Erde geschaffen. Und die Bibel ist für mich wahr, deswegen ist es für mich kein Problem. Aber das war nur so eine Randbemerkung. Auf jeden Fall macht es so. Und für uns ist es halt so, okay, Gott hat die Erde in 7 Tagen erschaffen. 7. Tag ruht er, deswegen feiern wir Sonntag. Alles gut. So. Für die Juden und die Griechen aber im Altertum war da ein ganz anderes Bild vor Augen. Als sie nämlich diese Geschichte gehört haben von 7 Tagen und dann tut da Gott den Menschen irgendwie da reinsetzen in das Ganze so, dann haben die ein Bild von einem Tempel vor Augen mit 7 Säulen. der Tempel mit den sieben Säulen der Weisheit, wie zum Beispiel in Sprüche 9, von dem wir lesen. Sie sehen diesen Tempel vor sich mit den sieben Säulen, also das sind insgesamt 14, aber ist egal, also 3 oder 4 auf der Seite und 3 auf der Seite. Das heißt, wenn man anschaut, sehe ich die 7 Säulen. Und da hinein in diesen Tempel, in der Mitte dieses Tempels, wird praktisch ein Abbild des Gottes gestellt, das wir anbeten will. Also, weiß nicht, ich brauche einen Gott, der, keine Ahnung, Gott des Verkehrs oder so, oder was hatten die damals, Gott des Krieges, okay, also ich brauche einen Kriegsgott, dann mache ich dem seinen Tempel so und dann setze ich diesen Gott, je nachdem wie er aussehen soll, setze ich ihn da mitten rein und von diesem Gott sollen dann aus dem heraus praktisch die Segens oder die Kraft oder was so ich was, Ströme fließen, die dann den Menschen wieder zugutekommen. Dieses Bild. Und wenn so das alte Judentum oder die Griechen das gehört haben von diesen 7 Tagen Schöpfung und dann setzt Gott den Menschen als ein Ebenbild hinein, da haben die das Bild vor sich, Gott schafft einen Tempel, 7 Säulen des Tempels. Und in diesen Tempel hinein setzt er sein Ebenbild, uns. Das heißt, wir sind nicht einfach nur so ein paar Menschen, so geschaffen und einigermaßen gut, sondern Gott sieht uns als würdig, sein Ebenbild im Tempel der Welt zu sein. Und er setzt uns hier rein. Als kleine, ich sage es ganz vorsichtig, das müssen wir nachher von der Aufnahme löschen, als kleine Götter sozusagen. Wir sind alle nicht Gott, keine Sorge, ich bin nicht irgendwie jetzt auf der falschen Lehre oder so, aber ich weiß, der Vorwurf kommt, mach dich doch nicht selber zu Gott. Nein, mach ich nicht. Aber Gott macht uns dazu, und zwar zu seinem Ebenbild. Wenn ihr euch je gefragt habt, was Gott mit Ebenbild meint, dann könnt ihr euch das vorstellen. Ich bin in einen Tempel gesetzt, den Gott geschaffen hat, und er setzt mich als Zentrum dieses Tempels, als das, wo die ganze Welt hinkommt und untertanisch und anbetet und Segenströme erwartet. Als dieses Zentrum bin ich hineingesetzt in diesen Tempel der Schöpfung Gottes. Und aus diesem Tempel heraus, von mir als Mensch, sollen Segenströme fließen in die Welt hinein. Er fängt mit Adam und Eva an und sagt, okay, Adam, segne mal diesen Garten, den ich für dich gemacht habe. Und er gibt all den Tieren Namen und er ordnet das Ganze und sagt, weil ich will dem Ganzen eine göttliche Ordnung geben. Dann haben es die Menschen irgendwie für ein bisschen verprasselt. So, und dann sagt der Noah nochmal das Gleiche, geht hin und seid fruchtbar, mehret euch und macht euch das untertan und herrscht darüber. Das meint nicht, dass wir es ausnutzen und ausbeuten, sondern dass wir die göttliche Ordnung, den Segenswillen Gottes von uns ausströmen lassen, hin in die Welt hinein. Und Jesus greift es ja auch auf. Und er hat dieses Bild von zum Beispiel von Hesekiel 47 im Hinterkopf, wo, wenn ihr das mal nachlesen wollt, Hesekiel 47, wo dieser Tempel ist und aus diesem Tempel fließt dieser Fluss heraus. Und überall, wo das Wasser dieses Fluss hinkommt, entspringt Leben. Und am Ende heißt es, und das Wasser fließt ins tote Meer, also da, wo kein Leben mehr da ist. Und das Meer wurde wieder lebendig durch dieses Wasser, das aus dem Tempel fließt. Und das greift Jesus auf, wenn er zu dieser Frau sagt am Brunnen in Johannes 4, sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist genau dieses Bild. Wir sitzen im Tempel der Schöpfung und aus unserem Leib, von uns, fließen die Ströme des lebendigen Wassers, dieses tote Gewässer, wieder lebendig machen, die Welt segnen. Das meint Gott mit Herrschaft. Das Problem ist ja irgendwie ein bisschen schief gelaufen so, damals im Garten Eden. Es kam ja diese Sache mit dem Sündenfall. Und der Sündenfall ist aus der Angst heraus geboren, glaube ich, dass Gott uns irgendwie unterwerfen will und klein halten will. Wir haben so einen Wunsch nach Herrschaft und Freiheit in uns. Und das ist kein böser Wunsch. Den hat Gott in uns hineingelegt, weil es unsere Bestimmung ist. Und wir haben diesen Wunsch und plötzlich kam die Angst dazu, dass wir beherrscht werden. Hey, Gott hat gesagt, ihr könnt von allem essen, aber von dem nicht. Hält euch Gott dich da nicht kleiner, als ihr eigentlich seid? So, wenn ihr von dem Baum esst, dann seid ihr wie Gott. Dann kann er euch nicht mehr beherrschen. Dann könnt ihr Gutes von Bösem unterscheiden und so weiter und so fort. Und aus dieser Angst heraus, aus dem Gefühl heraus, ich verpasse was. Gott hält mir da was vor und er gibt mir nicht die ganze von dem, was ich irgendwie wünsche, greifen wir zur Frucht und proben den Aufstand gegen Gott. Und wir haben vergessen, dass unsere Bestimmung von Gott her und auch so wie uns eingesetzt war, dass wir herrschen, dass wir Könige sind, dass wir im Tempel seiner Schöpfung sitzen. Und wir vergessen das immer wieder neu und proben den Aufstand gegen Gott. Und in dem Moment verlieren wir den Schlüssel zur Herrschaft, den haben wir abgegeben an den Teufel. Jesus holt diese wieder zurück am Kreuz, das wäre mal eine Predigt für einen anderen Tag. Und indem er stirbt und den Sieg erringt, bekommt er den Schlüssel, diese Herrschaft wieder zurück. Und er hat nichts Besseres zu tun, als in uns Menschen wieder in die Hand zu drücken. Er sagt, okay, ihr habt schon mal verprasselt so, keine Sorge, hier habt ihr ihn wieder. Ich hätte es anders gemacht. Ich habe gesagt, jetzt behalte ihn erstmal ich und jetzt machen wir das mal auf Probe so. Aber Jesus sagt, nee, hier habt ihr diesen Schlüssel zur Herrschaft wieder und er schickt uns raus, genau das Gleiche zu tun, wie wir eigentlich am Anfang der Schöpfung hätten tun sollen. Könige zu sein, von dessen Leib Ströme des lebendigen Wassers fließen, die die Welt regieren, für ihn einnehmen, für sein Reich. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Wir haben ja eine relativ schlechte Beziehung zu dem Wort Herrschaft. Das ist ganz klar, vielleicht habt ihr es daheim erlebt, dass eure Eltern nicht so gut über euch geherrscht haben oder ihr wart auf dem Schulhof und wurdet beherrscht von irgendwelchen Bullies oder so, oder wie heißen die auf Deutsch? Mobber, danke. Bullies sind sie im Englischen. Oder wir sind enttäuscht von der Politik, von unserer eigenen Geschichte, wo Herrschaft nicht immer so ganz glücklich war, so denk mal 60, 70 Jahre zurück, war nicht ganz so optimal, was wir da fabriziert haben. Und wenn ich in die Geschichte schaue, auch in der Kirche, wurde Herrschaft nicht immer gut ausgelebt. Die Kirche hat da viel Schuld auf sich geladen, weil sie Herrschaft falsch ausgeübt hat. Und deswegen zucken wir, also auch ich, zusammen, vor allem so geprägt von den Freiheitsbewegungen der 68er, 70er Jahre, so sagt, ey, wir wollen keine Herrschaft über uns, wir zucken zusammen, wenn es irgendwie heißt, jemand herrscht über dich, weil wir sofort was Negatives damit verbinden. Auch ganz klar, kommt aus unserer Geschichte, kommt aus unserer Erfahrung. Und dann kommt noch der Zusatz, ja, aber du sollst herrschen. Da sage ich, nee, das lass mal. Ich kann nett sein, ich kann dienen, das ist ja alles irgendwie christlich, aber herrschen, das ging jedes Mal schief, als wir Menschen das versucht haben. Wir schrecken zurück vor dieser Bestimmung, die Herrschaft anzutreten. Wir schrecken zurück vor diesem Wort Herrschaft. Wir können damit nicht umgehen. Da ist zu viel Missbrauch passiert und wir haben Angst, wenn es darum geht, dass wir herrschen. Und deswegen predigen wir oft ein Evangelium der Selbsterlösung. Nicht, dass wir uns selber erlösen, also das haben wir verstanden, Jesus erlöst uns, klar. Aber wir predigen Evangelium mit dem Inhalt, komme zu Jesus und erhalte dies und das. Jesus erfüllt deine Bedürfnisse. Jesus wird dich persönlich erfüllen bis zum Überfluss. Er wird dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Er wird deine Sünden vergeben. Er wird dich dein volles Potenzial erreichen lassen. Er gibt dir, was du brauchst für deinen Alltag. Aber das ist nur die Hälfte des Evangeliums, weil eigentlich ist das Evangelium ein Ruf zu einem König hin und zu einem Reich hin. Eigentlich ist das Evangelium ein Ruf, dass wir als Könige eingesetzt sind, in diesem Reich zu herrschen, es zu beherrschen, dieses Reich. Römer 5, Vers 17 heißt es, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Und noch deutlicher zum Beispiel in der Offenbarung, der als Erster, also es geht hier um Jesus, der als Erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Jesus macht uns zu Mitherrschern, weil es unsere eigentliche Bestimmung ist. Alicia hat vom Königtum, vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen. Das heißt, wir alle sind Priester. Das heißt, wir alle haben einen direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen keinen Mittler mehr. Wir brauchen keine Priester mehr für uns, sondern wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir sind angenommen als seine Kinder. Aber es gibt auch ein Königtum aller Gläubigen. Alle von uns sind Priester und Könige. Wir sind berufen, in Gottes Heiligkeit, in seiner Gegenwart zu leben, aus ihr herauszuleben. Und wir sind berufen, in seinem Reich zu herrschen mit Jesus. Jetzt haben wir natürlich, wie ich gesagt habe, also an vielen Stellen eher negative Vorstellungen von diesem Herrschen. Und deswegen heute Morgen mal die Frage, wie stellt sich Gott eigentlich so eine Herrschaft vor? Und das Gute ist, gibt es auch eine Antwort drauf. Da wird beschrieben im Psalm 72, wie die Herrschaft von dem König in Israel zu sein hat, damit sie dem Gedanken Gottes entspricht, damit sie dem entspricht, was Gott sich wünscht. Und ich will jetzt nicht den ganzen Psalm durchmachen, der ist relativ lang so und wir haben ja heute auch noch anderes vor. Aber lasst mich kurz eintauchen und wenn ihr euch mal überlegt und die Frage stellt, ja, wie soll ich mein Leben gestalten, auf was soll ich Wert legen, dann nehmt euch diesen Psalm 72 und lest ihn mal durch und wendet ihn auf euch an. Macht euch zum König, nicht von Israel, sondern vom Reich Gottes, weil das seid ihr. Ihr macht euch nicht selber dazu, Gott hat euch dazu gemacht. So, da steht drin von Salomo. Also Salomo schreibt diesen Psalm, aber am Ende sehen wir, es ist eigentlich ein Gebet Davids, diese zwei Großkönige, die beschreiben, wie Gott sich so eine Königsherrschaft vorstellt. Von Salomo. Gott gibt dem König Vollmacht. In deinem Namen, Gott gibt dem König Vollmacht, in deinem Namen Recht zu sprechen. Ermögliche es ihm, dem Königssohn, Gerechtigkeit in deinem Sinne auszuüben. Das Erste ist, Gott gibt uns die Vollmacht. Wenn ich die Vollmacht habe, dann kann ich, zum Beispiel wenn ich ein Konto Vollmacht habe, dann kann ich das Konto benutzen, als ob es meins wäre. Und wir benutzen Gottes Konto in seinem Reich oft noch so, als ob es nicht unseres wäre. Wir gehen hin zu Gott und sagen, Gott, bitte, 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 mach doch. Mach du doch. Und Gott sagt, ich habe dir doch schon lange Vollmacht gegeben. Mach du doch. So, und wir sind viel zu oft noch Bittsteller bei Gott und haben nicht verstanden, Gott gibt uns als Könige seines Reiches die Vollmacht in seinem Reich. Wir haben sie. Und die Vollmacht ist dazu da, Gerechtigkeit in seinem Sinne auszuüben. Er regiere, Vers 2, er regiere als gerechter Herrscher über dein Volk und lasse die Armen und Unterdrückten zu ihrem Recht kommen. Möge der Friede sich über das Volk ausbreiten und selbst die Berge bedecken, mögen die Hügel des Landes bekleidet sein mit Gerechtigkeit. Der König schaffe Recht den Armen und Gebeugten im Land. Er rette die Kinder der Bedürftigen und er zerschmettere ihre Unterdrücker. Möge die Ehrfurcht entgegengebracht werden, solange die Sonne scheint und der Mond für uns leuchtet, jetzt und in allen künftigen Generationen. Der König sei für unser Land so wohltuend, wie Regen, der auf frisch gemähte Wiesen niederfällt, wie lang ersehnte Schauer, die dem Erdboden Wasser geben. In seinen Tagen sollen alle aufblühen, die nach Gottes Willen leben. Friede in Fülle breite sich so lange aus, bis der Mond nicht mehr leuchtet. Der König herrsche über alle Länder und von einem Meer zum anderen, vom Euphratstrom bis zum fernsten Winkel der Erde. Vor ihm werden die Bewohner der Steppengebiete niederknien und alle seine Feinde werden im Staub liegen. Und so weiter und so fort, Vers 12. Denn er wird zum Retter für die Bedürftigen, die um Hilfe rufen, für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Er wird sich über Schwache und Bedürftige erbarmen und zum Lebensretter werden für Menschen in Not. Aus Unterdrückung und Gewalt wird er sie erlösen, denn ihr Leben ist kostbar in seinen Augen und so weiter und so fort. Ihr dürft es gerne zu Hause selber fertig lesen. Salomo und David zusammen zeigen uns hier, wie so eine Königsherrschaft aussieht, die nach dem Herzen Gottes ist. Und es sind zwei Sachen. Das eine ist Recht und das andere ist Gerechtigkeit. Das Recht für die Armen und die Waisen. Und er hat dann ganz bildlich das vor sich, wer damals Familie war und der Vater stirbt, dann hatte die Frau und die Kinder, wenn sie noch nicht alt genug waren, eigentlich keine Rechte mehr. Sie hatten überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, sich zu versorgen. Und es war die Aufgabe des Königs, sich um diese Menschen zu kümmern und zu sagen, ich sorge für euch. Es war das die Aufgabe des Königs zu schauen, dass die reichen Bauern und die reichen Landwirte und die reichen Kaufmänner und weiß ich nicht, was das alles waren, die Grenzsteine nicht unrechtmäßig verrückt haben. Dass sie nicht gesagt haben, ich nehme ein Land nach dem anderen ein, sondern sie sagen, nein, jeder braucht seins, um zu überleben. Das ist Recht, das Gott uns gegeben hat. Sie haben geschaut, dass die Güter in Israel gerecht verteilt werden. Das war ihre Aufgabe. Und Frieden. Dass von Anfang bis Ende die Fülle des Friedens da ist. Es war ihre Aufgabe, Frieden zu stiften. Natürlich auch die Verteidigung. Es war ihre Aufgabe, die Unterdrückten zu befreien. Und da wird eine ganz krasse Sprache gebraucht. Zerschmettere ihre Unterdrücker. Das heißt, König des Friedens, nicht unbedingt Pazifist. so, sondern König des Friedens als einer, der alle Unterdrücker zerschmettert und sagt, du hast kein Recht mehr auf diese meine Kinder, auf dieses mein Volk, auf meinen Herrschaftsbereich hier. Jesus macht uns deutlich, was es bedeutet zu herrschen. Als Leute ihn fragen, ist das Reich Gottes gekommen? Das ist die Anfrage von Johannes dem Täufer aus dem Gefängnis herauf. Da sagt er, naja, Leute, schaut euch um. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt. Wenn es so ist, ist das Reich Gottes da. Er hat es noch ein bisschen ausführlicher gemacht im Lukas-Evangelium. Da sagt Jesus, zu was er gekommen ist. Und ich hoffe, diese zwei Verse habt ihr hier schon öfters gehört. Weil das ist, wo Jesus über sich selber sagt, darum bin ich hier. Lukas 4, Vers 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, zum König gesalbt, füge ich jetzt mal ein. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und der alttestamentliche König sagt, ja genau, dazu waren wir auch gesandt. Und Adam und Eva sagen, ja genau, dazu waren wir auch gesandt. Und wir sagen, genau, dazu sind wir auch gesandt. Weil Jesus uns diese Bestimmung zurückgibt. Er sagt, ich wurde dazu gesandt und jetzt, so wie ich gesandt wurde, so sende ich jetzt euch. Das heißt, er sendet uns mit dem gleichen Auftrag. Und dann sagt er, wartet aber auf die Kraft von oben. Und dann kommt der Heilige Geist. Und so sendet er uns mit der gleichen Autorität. Gleicher Auftrag, gleiche Autorität. Das ist unsere Bestimmung. Okay, das war jetzt alles nett und gut. Was heißt es praktisch für mich und für dich? Naja, als allererstes, deine Aufgabe ist es zu herrschen. Nicht mit dem egozentrischen oder egoistischen, ich-zentrierten Herrschaftsanspruch. So, wenn das die Fülle deiner Gottesbeziehung ist, dass alles, was Gott hat, du für dich und ich muss mich wohlfühlen und ich muss doch glücklich sein und ich muss wissen, dass ich angenommen bin und ich bin doch Kind Gottes und mir muss es immer gut gehen, das ist alles nett und gut und da gibt das Evangelium auch irgendwie her, aber da hast du irgendwie nur die Hälfte von dem, was es heißt, in dieser Autoritätsperson, in der Autoritätsposition zu sein, irgendwie verstanden. Da geht es um mehr. Das heißt, nicht mit egoistischem, ich-zentriertem Herrschaftsanspruch. Aber eben auch nicht, indem ich andere klein halte und sie unterdrücke. Sondern dieses Gefühl, dass ich andere klein machen muss, dass ich groß sein kann, dass ich zu meinem Recht komme, das kommt aus dieser Angst der Ursünde heraus. Dass ich nicht zu meinem Recht komme, dass ich nicht zu meiner Herrschaft komme, dass ich nicht zu meiner Freiheit komme. Und deswegen muss ich selber Hand anlegen und Gott klein machen und andere klein machen, sodass ich zu meinem komme. Die Könige im Alten Testament wurden von den Propheten kritisiert. Nicht, weil sie Kriege geführt haben. Nicht, weil sie irgendwie ab und zu mal einen Fehler gemacht haben. Nicht mal so sehr, dass sie ab und zu falsche Götter angebetet haben, obwohl das natürlich auch kritisiert wird und obwohl es heftig ist. Sondern wir werden in der Sozialkritik mega kritisiert. Und da wird gesagt, hey, ihr habt euch auf den Thron gesetzt, wurdet von Gott eingesetzt, aber ihr habt euch nicht um das Recht der Witwen und Armen gekümmert. Ihr habt nicht die Unterdrückten befreit. Ihr habt nicht für Frieden gesorgt. Und es wird kritisiert. Und ich sage es nicht leichtfertig. Ich will auch Christen und auch mich selber an den Stellen kritisieren, wo ich mich auf diesen Thron der Heiligkeit und der Rechtschaffenheit setze und es nur für mich anwende. Mein Reichtum irgendwie zusammenkriege, mein Ding irgendwie zu bauen, meinen Palast aufzubauen, schauen, dass genügend Steuern da sind, aber mich nicht für das Recht, die Gerechtigkeit und den Frieden für andere einsetze. Mich nicht um meinen Herrschaftsbereich kümmere, indem ich ihn bevollmächtige hin zur Freiheit und zum Frieden. Indem ich meinen Herrschaftsbereich hinführe zu einer Begegnung mit Gott, zu einer Beziehung zu Gott. Die Könige des Alten Testamentes wurden kritisiert. Und auch ich will mich kritisieren lassen, wenn ich mein Leben, meine Herrschaft nicht dazu einsetze, dass andere zu ihrem Recht kommen, dass andere freigemacht werden, dass andere in die Beziehung mit Gott kommen, dass sein Reich gebaut wird. Man kann es einfacher sagen, Römer 14, Vers 17 wird in drei einfachen Worten beschrieben, aus was das Reich Gottes besteht. Das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber hey, wir haben jetzt nicht so ewig lang heute Morgen. So, da steht, das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und zwar im umfassenden Sinne. Und jetzt machen wir mal kurz eine Rechenübung. 3 mal 3 macht 9. Diese Gerechtigkeit, Friede und Freude gilt körperlich, geistlich und seelisch. So, habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht, buchstabieren wir das mal durch. Wenn ihr hinterher kommt und sagt, das war ja ganz komisch, zerfetzt, ist mir völlig egal. So, das wird jetzt auch nicht irgendwie allumfassend sein. So, aber ich habe mir gedacht, da buchstabieren wir das mal durch, was es vielleicht bedeuten könnte. Wenn das Reich Gottes Gerechtigkeit, Friede und Freude ist und es für uns körperlich gilt und seelisch gilt und geistlich gilt, weil das Reich Gottes was Umfassendes ist, dann habe ich 9 Dinge, die ich hier untersuchen muss. Das erste ist die Gerechtigkeit körperlich. Was bedeutet es, dass ich als König, als Herrscher für körperliche Gerechtigkeit einstehe? Das heißt, dass ich der Unterdrückung entgegengehe, dass ich dem Missbrauch entgegengehe. Und zwar egal, in welcher Form er mir begegnet. Ob das irgendwelche Ausbeutung in der dritten Welt ist oder ob das irgendjemand auf dem Schulhof ist, der von anderen gehänselt und gemobbt wird. Ich trete ein und ich nutze meine Herrschaft dafür, meine Autorität dafür, dass ich dem entgegengehe und sage, es gibt keine Ungerechtigkeit körperlich. Man darf die Menschen nicht so behandeln. Man darf nicht so unterwegs sein. Ich will dafür einstehen, dass körperliche Gerechtigkeit hergestellt wird. Gerechtigkeit seelisch. Ich stehe dafür ein, dass Menschen und ich selber, ich will mich da immer selber auch mit reinnehmen, man muss sich auch selber beherrschen, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Selbstbeherrschung. Gell? Ich will mich dafür einsetzen, dass ich in meiner Seele gerecht werde. Das heißt, ich mache mich nicht abhängig und ich mache andere auch nicht abhängig vom Urteil der Welt oder von anderen, sondern allein von Gottes Urteil über mich. Gerechtigkeit geistlich, ich bin errettet aus der Macht des Feindes. Ich bin dem Feind nicht mehr untertan, ich bin erlöst, dafür will ich einstehen. Da will ich andere hineinführen in diese geistliche Gerechtigkeit. Du bist gerecht vor Gott, du bist angenommen vor Gott. Dein Konto mit Gott ist beglichen. Nicht nur das, er hat es aufgefüllt zum Überfluss. Dafür will ich einstehen. Gerechtigkeit, körperlich, seelisch, geistlich. Friede. Was ist körperlicher Friede? Ich würde sagen, Heilung und Wiederherstellung. Ich will dafür einstehen, dass wir körperlich heil werden. Deswegen beten wir für Heilung. Weil wir die Autorität von Gott haben, dem Feind und der Zerstörung entgegenzustehen, dem Unterdrücken entgegenzustehen und sagen, im Namen Jesus sei geheilt. Wir erleben es nicht immer, das ist nochmal eine andere Sache. Aber diese Autorität ist uns gegeben, das ist die Herrschaft. Deswegen betonen wir das so, dass wir für Kranke beten wollen. Nicht, indem wir sagen, bitte, 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 lieber Gott, mach doch, sondern wir sagen, in der Autorität, die Jesus mir gegeben hat, befehle ich dir Krankheit, verschwinde im Namen Jesu. Gehört auch dazu, dass wir das menschliche Leben achten. Auch wenn es weniger wird. Auch wenn durch Alter bedingt Beschwerden dazukommen. Oder durch die Jungheit, also das Alter und die Jungheit. Also es geht einfach darum, an den Lebensenden so. Auch wenn noch nicht unsere körperliche Kraft voll entfaltet ist oder wenn sie schon wieder zusammengeht, weil wir so alt sind, auch da geht es darum, dass wir für Frieden einstehen und sagen, auch das ist vollwertiges menschliches Leben. Egal, ob unsere Körperfunktionen schon voll ausgebildet sind oder nicht. Da ist vollwertiges menschliches Leben da und das wollen wir respektieren und ehren. Dazu gehört der Friede körperlich. Friede seelisch, dass wir Versöhnung untereinander haben, dafür will ich einstehen. Damit wir in unserer Seele Frieden haben, brauche ich versöhnte Beziehungen. Versöhnt untereinander in unserer Familie, in unseren Gemeinden, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, aber auch mit den Autoritäten unseres Staates. Bringt ja nichts, wenn wir verfolgt werden von irgendjemandem vom Staat, sondern da muss Versöhnung geschehen. Sorry, keiner hier wird jetzt irgendwie verfolgt oder so, das war jetzt nur so ein dummer Gedanke nebenbei. So, Friede geistlich, natürlich Versöhnung mit Gott. Ich habe einen Frieden in mir drin, weil ich mit Gott versöhnt bin und dafür stehen wir ein. Dafür verwenden wir unsere Zeit, dass wir das proklamieren und andere dazu bringen. Freude, körperlich, seelisch und geistlich, relativ schnell. Freude körperlich heißt für mich Wohlstand und zwar auf der ganzen Welt. Und damit meine ich nicht Anhäufung von Reichtum, sondern Wohlstand im Sinne des eigentlichen Wortes, dass ich wohl stehen kann. Dass jeder Mensch auf dieser Erde wohl stehen kann, aus eigener Kraft stehen kann und dass es ihm wohler geht. Dass ich keine Sorgen machen muss, wie soll ich meine Kinder ernähren, wie soll das Leben irgendwie hier praktisch, sondern dass wir dafür einstehen, dass allen Menschen Wohlstand haben. Nicht im Sinne von Reichtum, bitte versteht es richtig. Freude seelisch, dass wir auferbauend unterwegs sind und andere nicht niedermachen. Das ist ein ermutigender Austausch, dass wenn ich in die Gemeinde komme und mit ein paar Leuten rede, dass ich so ermutigt bin, dass eine Freude sich in meiner Seele breit macht. Das ist so gut, dass ich diese Menschen kenne, die haben mich so auferbaut. Dass wir uns in unseren Gesprächen nicht niedermachen, dass wir andere nicht niedermachen, sondern uns gegenseitig auferbauen. Dazu ist die Prophetie übrigens da und die Geistesgaben zur Erbauung und Auferbauung der Gemeinde. Und dann die Freude geistlich, dass wir die Größe, Güte und den Segen Gottes aus uns heraus sprudeln lassen und diese Beziehung mit ihm so richtig lebendig und krass leben, dass wir gar nicht mehr anders können, als uns an Gott und seine Gemeinschaft mit uns zu freuen. Ich weiß, das war jetzt alles verkürzt. Das war jetzt alles ganz komprimiert und es kommt natürlich alles noch entfalten in einer neunteiligen Predigtreihe, die wir dann niemals machen werden. Aber versteht, was ich hier sagen will. Gott setzt uns ein als Herrscher. Und er setzt uns nicht nur ein, sondern er gibt uns auch die Autorität und die Berufung dazu. Und er sagt, herrscht. Lasst euch nicht beherrschen, sondern herrscht und sorgt, dass mein Reich vorankommt. Herrschaft heißt also nicht Unterdrückung des mir Anvertrauten, sondern ein Einsetzen meiner gottgegebenen Autorität, damit Gerechtigkeit, Friede und Freude in meinem Einflussgebiet ermöglicht und durchgesetzt wird. Das war ein guter Satz, den lese ich nochmal. Herrschaft heißt also nicht die Unterdrückung des mir Anvertrauten, sondern ein Einsetzen meiner gottgegebenen Autorität, damit Gerechtigkeit, Friede und Freude in meinem Einflussgebiet ermöglicht und durchgesetzt wird. Dazu sind wir berufen. Wir sind Könige dieses Reichs. Wir sind Könige des Reich Gottes. Eingesetzt im Tempel der Schöpfung. Wir sind nicht Untertan. Wir haben Autorität, Befähigung und Berufung. Das heißt, an deinem Arbeitsplatz sei derjenige, der als erster Frieden herstellen will. Das heißt, in deiner Familie sei diejenige, die als erstes um Entschuldigung bittet und um Versöhnung bittet und die Versöhnung sucht. Das heißt, in deiner Schule tritt für die Unterdrückten ein. Mit dem, wo keiner zusammensitzen will, trete für ihn ein und sag, ich bin da. Ich trete für Gerechtigkeit und Freude und Frieden ein. Auf der Straße sei derjenige, der gut über andere redet. In deiner Sprache sei auferbauend und lass deinen Austausch ermutigend und auferbauend sein. Bei deinen Kollegen sei derjenige, der in der Autorität über Krankheit und Dämonen bestimmt, schaffe Gerechtigkeit und Frieden und setze Menschen frei von Krankheit, von Unterdrückung. Wir haben alle unterschiedliche Orte, an denen uns Gott haben will, an die er uns gestellt hat. Und es ist völlig egal, es gibt keinen Unterschied an der Stelle zwischen geistlicher Berufung als Pastor oder Vikar oder was man so alles sein kann oder weltlicher Berufung. Das ist überhaupt kein Unterschied. Sondern Gott setzt uns alle als Könige ein. Er setzt uns alle als Herrscher ein. Wir alle haben die gleiche Berufung, egal in welchem Beruf wir dies leben. Egal, ob du zu Hause bist, als Hausmann oder als Hausfrau, oder ob du irgendwo in der Welt rumchattest als irgendwelche Geschäftsmänner. Wir alle haben diese gleiche Berufung. Das heißt, bist du ein Büroangestellter? Dann sei ein königlicher Büroangestellter. Bist du ein Landwirt? Dann sei ein königlicher Landwirt. Bist du ein Pastor oder Vikar? Dann sei ein königlicher Pastor oder Vikar. Bist du ein Hausmann oder eine Hausfrau? Dann sei ein königlicher Hausmann oder eine königliche Hausfrau. Bist du Lehrer oder Lehrerin? Dann sei eine königliche Lehrerin, ein königlicher Lehrer. Diese Berufung zu hören und sie nicht nur zu hören, sondern sie dann auch zu leben, diese königliche Berufung, das ist unsere Aufgabe. Für Jesus, für den König und für sein Reich. Amen. Lasst mich mal noch beten. Hab gar keine Wahl, ich bete einfach. Jesus, ich danke dir, dass du uns in so eine krasse Berufung eingesetzt hast. Dass du nicht eine Welt geschaffen hast und irgendwie zu deiner Belustigung ja nur noch ein paar Menschen, weil das irgendwie nett wäre, sondern dass du uns in den Tempel der Schöpfung gesetzt hast, mit der klaren Berufung zu herrschen und dein Reich auszubreiten. Und Jesus, wir bitten heute Morgen als Gemeinde auch um Vergebung für die Zeiten, wo wir dieser Berufung nicht nachgekommen sind. Wo wir uns egoistisch auf unseren Thron gesetzt haben und gesagt, wir bauen erstmal unser eigenes. Und haben diese Autorität und diesen Platz, den du uns gegeben hast, dazu benutzt, um unser eigenes zu bauen. Jesus, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen herrschen in deinem Sinne. Wir wollen eintreten für das Recht und Gerechtigkeit. Wir wollen die Unterdrücker zerschmettern. Egal wie sie heißen, ob sie Krankheit heißen, ob sie Niedergeschlagenheit heißen, ob sie Depression heißen, ob sie Dunkelheit oder Streit heißen. Ist völlig egal. Wir wollen sie zerschmettern. Jesus, wir wollen eintreten für Frieden, Versöhner sein, mit dir, aber auch untereinander. Wir wollen uns einsetzen, dass Freude der Fülle und die Fülle der Freude möglich wird und lebbar wird für jeden Einzelnen. Jesus, dazu segne uns als Gemeinde, dazu segne jeden Einzelnen, egal wo wir sind, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, völlig egal, dass wir königlich dort sind, mit der Autorität und der Berufung, dein Reich zu bauen. Und dazu schenke uns auch Mut. Und an den Stellen, wo wir zu klein von uns denken, da schenke uns den richtigen Blick auf unser Leben. Wir wollen nicht übermütig sein, auch nicht hochmütig sein, sondern demütig. Und in Demut das annehmen, zu was du uns berufen hast. Könige und Priester zu sein. Für dich. Für Jesus. Für den König. Für dein Reich. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Amen.